Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen, zu einer ungewohnten Zeit noch. Ja, ich dachte, ich bin heute zu spät. Wir sind etwas zeitig rausgefahren und bei uns Dorf, Ortsausgang, auf einmal Vollsperrung. Irgendwas gebrannt, kurz vor uns die Feuerwehr dahin, da mussten wir die Umwege, Schleichtwege fahren. Da bin ich einerseits froh, dass ihr auch so pünktlich gekommen seid, dann bin ich nicht zu spät, konnten zeitig anfangen. Aber schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns mit den Psalmen in den nächsten Wochen mit dem Psalm beschäftigen. Wir haben das zum einen gemacht, dass die Brüder, die sich auf 1. Mose konzentriert haben, dass sie so eine kleine Pause haben und zum Teil sind die im Urlaub. Und und wir wollen uns dann auf die Psalmen konzentrieren. Psalmen sind auch sehr schöne, ganz lebensnahe Abschnitte in der Bibel. Da sind die Männer Gottes oder David oder auch die anderen, die haben einfach zur Verherrlichung Gottes Sachen aufgeschrieben, die sie mit Gott erlebt haben oder wie sie Gott erlebt haben oder wie sie Gott gegenüberstehen. Und das ist auch sehr schön, dass wir die Psalmen haben, dass wir auch darin lesen können, uns darüber unterhalten können. Ich möchte, bevor wir den Psalm 11 lesen, beten. Lass uns aufstehen. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns in deinem Wort offenbarst, dass wir dich immer mehr kennenlernen können, dass wir deinen Willen erkennen können in deinem Wort. Ich danke dir, dass du selbst das Wort bist. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns das Erlösungswerk gebracht hast, dass wir in dir Erlöste sein dürfen, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, der uns dein Wort öffnet. Und wir bitten dich, dass du heute Abend uns das Wort öffnest, dass du das Wort in unsere Herzen hineinlegst. Segne uns miteinander, wenn wir in dein Wort hineinschauen und dass wir daraus lernen, dass wir gestärkt werden, dass wir vor allem ermutigt werden, auf dich zu vertrauen, mit dir zu leben und aus deiner Kraft schöpfen. Denn dazu ist das Wort da, das ist unsere Kraft, das ist unsere Zuversicht und das ist unser Wegweiser. Wir wollen da hineinschauen und von dir lernen. Segne du uns bitte miteinander und sei du unter uns. Amen. Psalm 11. Ich möchte erst mal den Psalm lesen, ein ganz kurzer Psalm. Psalm 11, 1-7, von David vorzusingen. Ich traue auf den Herrn, wie sagt ihr denn zu mir? Flieht wie ein Vogel auf die Berge. Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Ja, sie reißen die Grundfesten um, was kann da der Gerechte ausrichten? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel, und Glutwind ihnen zum Lohne geben. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Wie gesagt, ein kurzer Psalm. Ich habe versucht herauszufinden, in welchen Umständen oder in welcher Lebenslage hat David diesen Psalm geschrieben. Dann ist das, wenn man weiß, dass das eine bestimmte Situation da war oder welche Situation da war, da kann man schon ein bisschen mehr verstehen, warum er so spricht. Nur ich habe leider nicht gefunden, in welcher Lage, in welchen Umständen oder die historisch, wo man das einordnen kann, diesen Psalm. Aber Fakt ist, wenn wir diesen Psalm lesen, aus dem Psalm geht hervor, dass David war in einer sehr schwierigen Lage, in einer Lage, die vielleicht für ihn sogar ausweglos war, dass er um sein Leben bangen musste. Denn es geht hier darum, dass die Gottlosen wirklich die Waffen vorbereiten, um ihn zu vernichten. Ja? Und es geht darum, fliehe ich jetzt aus dieser Situation oder was mache ich damit? Oder vertraue ich auf den Herrn? Dieser Psalm will uns vor allem lehren, dass wir den richtigen Blick auf die Schwierigkeiten haben. Den richtigen Blick haben auf die Umstände, in denen wir leben. Vor allem auf die schwierigen Umstände. Weil David war hier wirklich in einer Lage, die, ja, die für ihn schwierig war. Und dieser Psalm will uns einfach lehren, dass wir den richtigen Blick zu Gott haben. Dass wir Gott auch als solchen sehen und erkennen, wer er eigentlich ist, wozu er eigentlich imstande ist, was er eigentlich verkörpert in sich. Das werden wir nachher sehen. Wir werden auch untersuchen gemeinsam, wie oft er eigentlich das Wort oder den Herrn erwähnt in diesem Psalm. Als erstes fängt David diesen David fängt diesen Psalm mit einem Satz, und zwar mit seiner Einstellung. Ich traue auf den Herrn. Oder ich habe meine Zuflucht in dem Herrn gefunden. Bevor er über irgendeine Schwierigkeit spricht, bevor er reagiert auf seine Ratgeber, die wir in Vers 1 und 2 lesen, er sagt erstmal, eins steht schon mal fest. Ich habe meine Zuflucht in dem Herrn gefunden. Ich traue auf meinem Herrn, auf meinem Gott. Und darum, wenn ich den Satz weiterlesen, wie sagt ihr denn zu mir? Das ist so ein bisschen Verwunderung. Er reagiert auf die Ratgeber, die ihm raten, David, in deiner Situation würde ich mich, ja, aus dem Staub machen. Ich würde weglaufen. Und er wundert sich eigentlich darüber. Und er sagt, wie sagt ihr denn zu mir sowas? Warum eigentlich? Aus welchem Grund? Er reagiert mit einer Verwunderung. Er versteht das vielleicht noch nicht mal. Oder er wundert sich, dass die Leute, die ihm nahestanden, die ihm dazu geraten haben, um zu fliehen, dass sie eigentlich nicht das gleiche Vertrauen Gott gegenüber haben wie er. Er sagt einfach, ja, wie könnt ihr, oder warum sagt ihr eigentlich, seht ihr eigentlich nicht, dass ich auf den Herrn vertraue, dass ich in Gott geborgen bin? Die Ratgeber, die raten ihm und sagen, fliehe wie ein Vogel auf die Berge. Einfach weg. So weit weg, dass die Feinde dich nicht mehr erreichen können. Aber in dieser Situation, ich weiß nicht, in welcher Situation er sich gerade befand, aber wenn wir die Davids Geschichte lesen, da waren zu Genüge solche Situationen, wo er wirklich um sein Leben bangen musste. Allein wie oft und wie lange er von Saul fliehen musste. Später von seinem eigenen Sohn. Aber in dieser Situation, in der er diesen Psalm schreibt, die Flucht, die kam überhaupt nicht in Frage. Die widersprach eigentlich seinem Glauben an Gott. Wahrscheinlich, weil die Lage so aussichtslos, auch wenn er sich jetzt auf den Weg macht, werden seine Feinde ihn trotzdem irgendwo packen und ihn umbringen können. Also, er glaubte fest an Gott, was er eingangs auch gesagt hat, ich traue auf den Herrn. Ich hab meine Zuflucht bei dem Herrn gefunden. Ich bin quasi schon in Sicherheit. Ich habe gar keinen Grund zu fliehen. So ein starker Glaube. So ein starkes Vertrauen einem Gott gegenüber, den er eigentlich nicht gesehen hat. Aber er vertraut ihm voll und ganz. Er sagt, ich bin eigentlich in Sicherheit bei Gott. Warum sollte ich denn fliehen? Ich bin in Sicherheit. Das ist einfach eine ganz andere Sicht der Dinge bei David, als seine Ratgeber das haben. Seine Ratgeber, wenn wir weiterlesen, die sehen nur das, was vor Augen ist. Die sehen eigentlich die Gefahr, die sehen das Tatsächliche, was auf David jetzt zukommen kann, und zwar nur diesseits. David hat eine ganz andere Perspektive auf die ganze Sachen gehabt. Er hat eine himmlische Perspektive, würde ich mal sagen, darauf gehabt. Seine Ratgeber, die sagen, denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit sie heimlich zu schießen auf die Frommen. Ja, sie reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte ausrichten? Das ist das, was sie sehen. Seine Freunde oder seine Ratgeber, die sehen einfach, dass die Gottlosen sich aufmachen, um die Frommen zu vernichten. Um die Frommen, was sind eigentlich die Frommen? Die Frommen, ich glaube, in Schlachterübersetzung heißt das die aufrichtigen Herzens oder die Gottesfürchtigen. Das sind eigentlich die Menschen, die sich, ja, die zu Gott halten, die aufrichtig innerlich sind. Das sind vielleicht nicht unbedingt die sündlosen Menschen, aber die Menschen, die einfach für Gott offen sind, die Gott respektieren und Gott fürchten. Da sind die Frommen. Und da sehen seine Berater, seine Ratgeber, die sehen einfach diese Schar der Menschen, die voller Bosheit sich dazu bereiten oder beratschlagen, um einfach die Gottesfürchtigen oder auch David umzubringen. Sie wollen sie mit Pfeilen abschießen. Und das ist nicht einfach ein Spiel, sondern die wollten David umbringen. Sie bereiten ihre Waffen, sie spannen ihre Bogen, die machen sie bereit. Die spannen dann ihre Sehnen, damit sie die Pfeile da reinlegen können und abschießen können. Die machen ihre Waffen scharf. Das zeugt von einer gründlichen Vorbereitung. Die laufen nicht mal eben kopflos auf David zu, sondern die bereiten sich gründlich vor. Und die wollen den Angriff so veranstalten, damit David das auch nicht erwartet, dass er ja nicht dazu gerüstet ist, um irgendwas entgegenzusetzen. Es heißt hier, die wollen heimlich oder in Dunkelheit oder im Verborgenen wollen sie angreifen oder abschießen diese Pfeile. Und das ist der Feind. Oder so macht der Feind seine Angriffe. Wir kennen auch von uns oder an uns, wann die Versuchung an uns herantritt. Nicht dann, wo wir wirklich, ja, ich sag mal, fest im Glauben stehen, wo wir wirklich, ja, gerade das Wort Gottes lesen oder beten oder wenn alles in Ordnung ist, sondern da, wo wir nicht erwarten, da, wo wir schlummern geistlich, da holt er auch raus. Und das war auch der Sinn das Ziel dieser Feinde, die wollten im Verborgenen, im Dunkeln, da, wo man es nicht erwartet. Aber die haben auch diesen Angriff gründlich vorbereitet. Es kann sein, dass hier gemeint ist auch wirklich, dass sie mit Pfeil und Bogen auf David schießen wollten, aber es könnte auch damit gemeint sein, dass die Menschen, die haben Böses über David geredet oder die haben ihn verleumdet oder die haben den angefeindet. Das sind so alle Sachen, die einen verletzen, die einen töten können. Und das ist nichts Neues. Der Teufel, der macht diese Angriffe schon von Anfang an und auch bis heute. Selbst Jesus wurde davon nicht verschont. Wie oft haben die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus irgendwelche Fallen gestellt? Wenn wir uns daran erinnern, da bringen sie bei einer Gelegenheit eine Frau zu ihm hin, die angeblich bei Ehebruch ergriffen worden ist, stellen sie vor ihm hin und sagen, ja, was sollen wir mit ihr machen? Ja, was soll Jesus machen? Egal, was er für eine Antwort gibt, es wird für irgendjemand immer falsch sein. Also da stand sehr viel auf dem Spiel bei Jesus. Und das ist der Feind. Er greift immer im Verborgenen oder heimlich an. Er bereitet seine Anschläge gründlich. In Vers 3 heißt das, ja, sie reißen die Grundfesten um. Was sind das für Grundfesten? Das sind eigentlich das oder eine jede Gesellschaft, die funktioniert durch die Gesetzgebung, durch die bestimmte Gepflogenheiten, durch die bestimmte Spielregeln, wie man miteinander umgeht. Und anscheinend machen diese Feinde so, dass sie sich nicht mal um das Gesetz scheren oder die schaffen das Gesetz ab. Die Grundfesten, dass eigentlich das, was das gesellschaftliche Leben den Halt gibt, nicht mal das gilt mehr. Das ist eigentlich eine gesetzlose Zeit. Jeder macht, was er will. Und darum ist die Frage auch gerechtfertigt. Was kann da der Gerechte ausrichten? Worauf kann man sich da noch gründen? Die Menschen, die lehnen Gott ab, weil es heißt hier, das sind gottlose Menschen. Und selbst das bürgerliche Gesetz ist für sie gar nichts. Sie haben das anscheinend abgeschafft. Die reißen die Grundfesten um. Es gibt nichts mehr. Also eine ganz schwierige Lage. Also der Gottesfürchtige oder der David, der kann sich auch nicht mehr auf das Gesetz berufen. Heutzutage sind wir gewohnt, dass an jeder Ecke ein Rechtsanwalt ist und die helfen und es gibt ein Gesetz in Deutschland und da kann dir nichts passieren. Gehst du zum Rechtsanwalt und er dreht das schon so, dass du recht hast. Und es gibt für alles Gesetze. Nur bei David scheint das hier so, dass er konnte sich darauf gar nicht berufen. Weil die Grundfeste, was eigentlich die Gesellschaft zusammenhielt, das, was der Gesellschaft den Grund gab, gab es auch nicht mehr. Oder zumindest diese Feinde, die haben sich nie daran gehalten. Oder für sie war das nichts. Und deswegen dieser verzweifelte Ruf, was kann da der Gerechte ausrichten? Also diese Ratgeber, die malen vor Davids Augen und sagen, David, guck mal, in was für eine Lage du bist. Du riskierst dein Leben. Die Leute sind wirklich darauf ausgerichtet, dich umzubringen. Die haben Waffen, die haben Macht. Und um das Gesetz scheren sich auch nichts. Was willst du da noch machen? Du bist restlos verloren. Du musst fliehen, du musst weglaufen. Anscheinend ist David zum Scheitern verurteilt. Aber was ich interessant finde, David, der gibt dann in den nächsten Versen, ab Vers 4, meine ich, der gibt denen eine Antwort darauf, was sie ihm raten. Und er fängt sich nicht an zu gerechtfertigen und sagt, mag sein und ich weiß nicht, was man dazu Antwort geben kann. Auf jeden Fall, er lenkt einfach ihren Blick auf Gott hin. So wie er am Anfang gesagt hat, ich traue auf den Herrn und dann schreibt er, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel, seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Es ist eigentlich, wenn man so nimmt, gar keine direkte Antwort oder keine direkte Reaktion, sondern er beschreibt einfach die Größe Gottes. David hat eigentlich gar keinen Grund zu verzweifeln, weil er am Anfang gesagt hat, ich vertraue auf den Herrn. Und dann zeigt er ihm, das ist der Herr, auf den ich vertraue. Lass uns mal gemeinsam diejenigen, die Bibeln haben, einfach rausfinden, in diesem kurzen Psalm von 7 Versen, wie oft erwähnt David hier den Herrn? Ob das der Herr oder er oder seine oder auf jeden Fall, wo er erwähnt, Gott. Können wir mal eben jeder für sich kurz durchzählen und die Zahl laut sagen, wie oft er den Herrn erwähnt hier in diesem Psalm? Ihr könnt vielleicht scrollen von oben nach unten, dass die anderen auch lesen können oder nachzählen können, von 1 bis, ja genau. Abraham hat 9. 10. Na, ich glaube, ich habe zu Hause mehrere Übersetzungen geguckt. Das ist, glaube ich, schon eine bestimmte Anzahl. Hat jemand noch anders gezählt? 11. Da werden wir gleich gemeinsam untersuchen. 11. Ich habe 10 gezählt auch. Jetzt lass uns mal einfach durchgehen. Wer hat 11 gesagt? So, ich versuche jetzt aus den Versen herauszunehmen, wo ich das Wort, oder nicht das Wort Herr, sondern den Herrn gesehen habe. Vers 1, ich traue auf den Herrn. Das ist 1. Vers 4, der Herr in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel, seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr, Vers 5, prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Vers 6, er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel, und Glutwind ihnen zum Lohne geben, denn der Herr ist gerecht. Vers 7, das ist schon 9, und hat Gerechtigkeit lieb, die Frommen werden schauen sein Angesicht. 10. Wo haben wir den 11.? Was habe ich übersehen? Andere Übersetzung? In welchem Vers? Welchen Vers? Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Ach so, Schlachter steht nochmal er, ne? Ja gut, dann 11. Dann habe ich da auch irgendwo übersehen. Ich habe Schlachter, Elberfelder und Luther nachgeguckt. Aber wir können sehen, 7 Verse und er erwähnt 11-mal den Herrn. Praktisch mehr als einmal in jedem Vers. Ich weiß nicht, damals gab es noch nicht diese Verseinteilung, aber für uns, das ist beinahe in jedem Satz, den er spricht, erwähnt er den Herrn. Und das fand ich so toll bei ihm, in diesem kleinen Vers. Er lenkt seinen Blick und den Blick seiner Freunde auf den Herrn und sagt, Leute, diese Schwierigkeiten, das ist nichts in seinen Augen. Wir haben den Herrn und immer wieder der Herr. Er drückt einfach damit aus seine Zuversicht, seine feste Zuversicht auf Gott. Ich spreche da hier, glaube ich, gar nicht, ne? Nur einmal am Anfang. Einmal, ganz am Anfang. Ich vertraue auf den Herrn. Und dann, glaube ich, spricht er über sie gar nicht mehr. Aber dafür 11-mal Gott. Und selbst wenn er über Feinde spricht, über die Gottlosen spricht, dann geht es darum, dass Gott sie bestrafen wird. David hat ganz feste Zuversicht auf Gott. Und daraus können wir auch lernen, dass wir immer wieder unseren Blick, dass wir immer wieder unsere Zuversicht, immer wieder uns auf Gott ausrichten. Dass unser Blick einfach weit über das hinausgeht, was sichtbar ist. Gerade in den schwierigen Lagen. Gerade wenn es uns nicht gut geht, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann können wir einfach auf den Herrn vertrauen. Wir können immer wieder sagen, unser Gott, Jesus Christus, der ist für mich da. Er wird mir helfen. Er wird mir hieraus helfen. Wie beschreibt eigentlich Gott? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Wenn man damals über einen Tempel gesprochen hat, dann haben die Leute gleich irgendwas Großes, irgendwas, wo nicht jeder Zugang hat, irgendwas, was für einen bestimmten Zweck ausgebaut ist. Und wenn er hier spricht über seinen heiligen Tempel, da war überhaupt kein Zugang dazu. Das war schon mal ganz, ganz groß, heilig eben. Er sagt hier, Gott ist in seinem heiligen Tempel. Des Herrn Thron ist im Himmel. In diesem Tempel steht ein Thron. Und dieser Thron ist im Himmel. Für uns, wenn wir über den Himmel sprechen, das ist für uns meistens, also zumindest ich, mein Verständnis so, das ist für uns irgendwas, eine Sphäre, die für uns nicht ohne weiteres zu erreichen ist oder gar nicht zu erreichen ist. Weil der Himmel ist, wenn er blau ist, dann weiß jeder von uns, das ist weite, unendliche Weiten. Da kommt kein Mensch hin. Und da sagt David, sein Thron ist im Himmel, da oben. Für uns unerreichbar. Gott ist im Himmel. Und diesen Thron, ich weiß nicht, ob David den auch schon so gesehen hat wie Johannes. Lass uns lesen Offenbarung 4, Verse 2 bis 5. Da wurde Johannes durch eine Vision einfach gezeigt. So ein bisschen, ich sehe das so, als ob Gott ihm so ein bisschen Türchen geöffnet hat in die Ewigkeit. Und da durfte er so manches sehen, was für unser normales Auge verborgen ist. Und da hat er den Thron Gottes gesehen, und zwar so. Kapitel 4, Vers 2 bis 5. Alsbald wurde ich von Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sardar. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan. Und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob David diesen Thron gesehen hat oder diesen Thron so gemeint hat. So bildlich. Aber ich denke, der hat nicht weniger gemeint als das. Er sagt, Gott ist im Himmel. Sein Thron, wozu ist eigentlich ein Thron? Thron ist für einen König. Thron ist für einen Gebieter. Thron ist für einen, der ja, das Land überblickt, der das Land führt, der das zu sagen hat. Das ist der König. Und da sitzt der Gott, auf den David vertraut. Er sagt, sein Thron ist im Himmel. Aber er geht auch noch weiter. Gott ist nicht einfach unerreichbar weit von uns weg, sondern er sagt, seine Augen sehen herab. Seine Augen sehen herab. Er hat einen Kontakt zu uns Menschen. Der ist nicht einfach für sich und selbst zufrieden da oben, sondern seine Augen blicken herab. Seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Psalm 33, Vers 13 bis 15. Psalm 33, Vers 13 bis 15, da umschreibt er auch so ähnlich den Herrn. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz, er gibt Acht auf alle ihre Wege. Gott von seinem Thron aus, er sieht alle Menschenkinder. Und wenn hier steht, alle Menschen, dann sieht er wirklich alle. Auch wenn du und ich in bestimmten Situationen uns von Gott verlassen fühlen, auch wenn wir manchmal denken, Gott sieht uns nicht, Gott weiß nicht, wie es mir geht. Dieser Vers in Psalm 33, der widerlegt das eigentlich, ganz einfach. Und er sagt, Gott und sieht alle Menschenkinder. Und er lenkt ihr Herz, auf diesen Gott vertraut David. Und Gott oder seine Blicke, die prüfen die Menschenkinder. Also es entgeht Gott nichts auf dieser Welt. Und das gibt mir persönlich wirklich eine Zuversicht, einen Trost, indem ich weiß, dass Gott wirklich nichts entgeht. Alles, was auf dieser Erde geschieht, weiß er drum Bescheid. Er hat Einfluss drauf. Und wenn er böse Dinge geschehen lässt, dann weiß er drum Bescheid. Dann hat er das zugelassen. Dann ist er damit einverstanden. Dann hat das einen Sinn und Zweck. Er prüft die Menschenkinder. Er weiß, was die Menschen machen. Er weiß, warum die Menschen das machen. Er durchschaut eigentlich einen jeden Menschen. Nicht nur Masse, nicht alle zusammen, nicht Völker, sondern einen jeden Menschen. Er kennt ihre Gedanken, er kennt ihre Beweggründe, er kennt ihre Ziele. Und zwar von einem jeden Menschen. Für uns ist das unvorstellbar. Wir haben manchmal in der Familie, wenn wir zu vier, zu fünf, zu sechs sind, verlieren wir schon Überblick, was denkt der andere. Vor allem, wenn die Kinder größer werden, wenn sie nicht mehr so oft mit Eltern kommunizieren, da verliert man schnell so den Zugang und weiß man nicht, ja, was denkt er jetzt, was bewegt denn jetzt? Gott geht es da ganz anders. Er prüft die Menschenkinder, er kennt uns wie ein offenes Buch. Der Herr prüft die Gerechten, und den Gottlosen, wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. In meiner Luther-Übersetzung heißt das hier, oder könnte man so lesen, der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Ich habe in einigen anderen Übersetzungen reingeschaut, und ich meine, hier muss man so lesen, der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen, wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Warum ich das so lese? Erstens, es gibt andere Übersetzungen, die das anders aufteilen, wo es wirklich so auch heißt. Ich glaube, war das die Elberfelder. Hat jemand Elberfelder? Kannst du mal den Satz lesen? 5. Genau. Also Gott macht da schon Unterschied. Wir müssen so sehen, er unterteilt hier so die Menschen, Gerechte und die Gottlosen. Ja? Die Gott respektieren und lieben und die Gott ablehnen. Beide Menschen können schwierige Zeiten erleben. Der Unterschied, so sehe ich das, in diesem Fall, besteht darin, warum erlebt der oder der andere jetzt gerade dieses. Und das heißt hier, der Herr prüft den Gerechten. Er lässt ihn durch Schwierigkeiten gehen, damit er im Glauben wächst, damit er darüber nachdenkt, was für ihn wichtig ist, was für ihn weniger wichtig ist. Zum Beispiel in Römer 8, Vers 28 lesen wir: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gott lässt Schwierigkeiten im Leben eines Gläubigen oder im Leben eines Menschen, der Gott fürchten, damit ihm das zum Guten dient. Und zwar alles. Oder Hebräer 12, Vers 11. Hebräer 12, Vers 11. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Eine Züchtigung oder eine Prüfung oder eine Züchtigung, die scheint uns Leid zu sein. Die scheint uns nicht willkommen. Wer leidet schon gerne? Wer geht schon gerne durch schwierige Zeiten? Aber das hat ein Gutes für sich. Und Gott prüft die Gerechten. Und genau so sah das David damals. Er sagt, das widerfährt mir jetzt, weil Gott mich prüft, weil Gott mich wachsen lassen möchte. Wenn ich auf ihn vertraue, und das tue ich auch, da werde ich aus dieser Situation als Sieger hervorgehen. Ich werde zumindest gestärkt hervorgehen. Ich werde zumindest gewachsen hervorgehen, weil weil es eben ja uns zum Guten dient oder ihm zum Guten dient. Gott lässt in unserem Leben Schwierigkeiten zu, weil er uns lieb hat. Das ist einfach Ausdruck seiner Liebe. Er will uns erziehen. Er will uns vor Schlimmerem vielleicht bewahren. Wir kennen ja, wenn wir meinetwegen den Kindern frühzeitig beibringen, wie man mit dem Messer umgeht. Die Kinder verstehen das nicht immer, vor allem nicht die Kleinen. Warum dürfen sie das Messer nicht einfach so nehmen und damit spielen? Und das ist für sie nicht angenehm, wenn wir sagen, nee, das Messer darfst du nicht. Aber wenn sie darin gelernt haben, wenn wir denen beigebracht haben, was man mit dem Messer macht, und wenn sie so lange warten, bis sie dann erwachsen genug sind, um mit dem Messer umzugehen, da haben sie sich vielleicht einmal weniger in den Finger geschnitten. Und darum lässt Gott auch in unserem Leben manchmal Sachen zu, die uns einfach schleifen, die uns einfach reifen lassen. Der enthält uns vielleicht manche Sachen, wenn wir mit denen noch nicht umgehen können. Gott liebt uns einfach. In der zweiten Hälfte sagt er, und den Gottlosen, wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Das war für mich ein Stolperstein, wo ich das gelesen habe. Wie kann ich heute im Neuen Testament sagen, Gott hasst einen Menschen? Er sagt das doch hier, oder? Also ich könnte sagen, ohne weiteres, Gott hasst die Sünde. Ist das okay, ne? Aber wenn ich sage, Gott hasst einen Menschen, kann jeder von euch was damit anfangen? Ist das okay von Gott? Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also Liebe pur, den Menschen gegenüber. Und hier sagt er, Gott hasst den Menschen. Der hasst denjenigen, der Unrecht liebt und der gottlos ist, der Gott ablehnt. Wie sollen wir das verstehen? Wie sollen wir das für uns erklären? Wir müssen eins festhalten. Jede Ungerechtigkeit hat vor Gott keinen Bestand. Jede Sünde ist total das Gegenteil von dem, was Gott sich gedacht hat. Jede Sünde ist Gott unangenehm. Jede Sünde ist, oder über jede Sünde muss Gott zürnen. Wir lesen zum Beispiel, also ich habe im Neuen Testament auch so eine Stelle gefunden und deswegen denke ich mir, dass das so seine Berechtigung hat, was er hier schreibt, dass Gott wirklich einen Menschen hassen kann oder nicht lieben. Johannes 3, Vers 36 ist auch eine bekannte Stelle. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn, nicht über seine Sünde, über ihn. Also, Gott zürnt über den Menschen, Gott hasst auch den Menschen. Warum? Ich habe mir versucht, so mit einem Beispiel zu erklären, wie das zu verstehen ist. Meine Frau backt so gerne so einen Hefekuchen mit Mohn, hat sie vor kurzem noch gemacht. Das ist so ein ganz schickes Ding. Und ich esse den unheimlich gerne. Nur, wenn so ein Hefekuchen nicht schnell genug aufgegessen wird und der steht mal eine Woche, dann kriegt er Schimmel. Den mag ich gar nicht, den Kuchen. Ja? Ich mag nicht nur den Schimmel nicht, sondern auch den Kuchen dann, wenn er vom Schimmel befallen ist, oder? Und ich denke, so ist das mit Gott. Er mag den Menschen, er liebt den Menschen. Aber den Menschen, den er geschaffen hat, ohne Sünde. Der Mensch, der von der Sünde durchsäuert ist, den muss er hassen. Und dafür hat er auch den Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Damit er uns sündenfrei macht, dann kann die Liebe Gottes in Entfaltung kommen. Aber ein jeder Mensch, der in Sünde lebt, der Gott ablehnt, der muss damit rechnen, dass Gott gegen ihn steht, dass Gott ihn hasst, dass Gott ihn strafen wird. Aber das ist nicht eine Lage, die auswegslos ist, sondern wir haben Jesus Christus. Und das ist die Botschaft, die wir im Neuen Testament haben. Jesus kam, damit wir diesen Zorn Gottes aus dem Weg gehen können, so wie wir in Johannes 3, Vers 36 gelesen haben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben, der hat die Liebe Gottes, der kann die Liebe Gottes erleben. Wer ihn aber ablehnt, da muss einfach Zorn Gottes über ihn bleiben. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Gott hat nichts Gemeinsames mit Sünde. Gott verabscheut die Sünde. Wer an der Sünde festhält, der kann nicht in der Nähe Gottes sein. Wir können nicht zu Gott kommen, außer durch Jesus Christus. Aber Gott ist gerecht. Und in seiner Gerechtigkeit wird er einem jedem das geben, was er verdient hat. In Klammern. Und er schreibt hier in den letzten beiden Versen, Verse 6 und 7, zum einen, er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel und Glutwind wird ihnen zum Lohne geben. Gottes Gericht ist schrecklich. Allein wenn wir sehen, wenn wir in Offenbarung lesen, das Endgericht, und wenn da wirklich das letzte Wort fällt und ein jeder Mensch, der Jesus nicht angenommen hat, der nicht an Jesus Christus glaubt, der muss in die ewige Verdammnis. Das ist das Gericht Gottes. Das ist das Gericht Gottes über die Sünde und über alles, was die Sünde durchsäuert hat. Und hier schreibt er, er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel. Und die Leute, die wussten, die ihm zugehört haben, was er damit meinen könnte. Wir lesen eine Geschichte im Alten Testament, Sodom und Gomorra, wo nur einige Menschen da rausgeführt wurden und alles andere wurde buchstäblich vom Himmel verbrannt. Das war der Lohn der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und er sagt, er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel und Glut wird ihnen zum Lohne geben. Das ist eine Andeutung an Sodom und Gomorra. Aber die Frommen, aber die Gerechten, die Gott lieb haben, die werden sein Angesicht schauen, weil Gott eben gerecht ist. Und er hat die Gerechtigkeit lieb. Und der die Gerechtigkeit lebt, der darf sein Angesicht schauen. Wir lesen in der Bergpredigt auch einen Vers, Matthäus 5, Vers 8. Selig sind die, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die Gerechten, die werden ihn schauen, an dem sie geglaubt haben. Ich möchte in drei Sätzen zusammenfassen. Wir müssen im Leben oft durch schwierige Zeiten, durch Prüfungen gehen. Nur es kommt darauf an, welchen Blick wir auf diese Schwierigkeit haben. Es kommt darauf an, ob wir ein aufrichtiges Herz haben, ob wir ein Herz haben, das für Gott offen ist, oder ein Herz haben, das sich Gott gegenüber verhärtet. Bei David haben wir gesehen, der hat richtigen Blick gehabt. Denn der hat über das Materielle hinaus gesehen. Er hat seinen Gott dahinter gesehen. Und deswegen konnte er ganz felsenfest auf ihn vertrauen. Ich weiß es nicht, wie es bei ihm ausgegangen ist. Vielleicht hat er da auch Schaden erlitten. Aber er wusste, Gott weiß drum Bescheid. Und er hat mich da hineingeführt und er wird mich da herausführen. Und er hat Gott uns vor Augen gemalt als einen Hohen, als einen Erhabenen, der über allem steht und der alles sieht und der alles im Blick hat und der alles in seiner Hand hat. Und nur in Jesus, nur in Gott haben wir unsere Zuflucht. Und erst dann und nur dann sind wir sicher vor dem Fall. Amen.